Abenteuer Digitale Zukunft. Dein Reiseführer durch unbekanntes Terrain. Nach einer längeren Pause jetzt endlich die neue Staffel zum Thema Künstliche Intelligenz. Entdecke, wie du KI als deinen stärksten Verbündeten nutzt, um dein Business und Marketing smarter zu gestalten. Mit deinem Host Markus Klug an deiner Seite.
Grüße dich, hier Markus Klug am Mikrofon. In der heutigen Folge von Abenteuer Digitale Zukunft gibt es ein neues Interview, und zwar mit Lea Giltjes. In der Vergangenheit hatte ich in meiner Sendung ja immer wieder spannende Interviewgäste, und was mich dabei immer besonders interessiert hat, war deren Businessmodell. Das ist bei meinem heutigen Gast Lea Giltjes nicht anders. Sie selbst sagt heute über sich: Ich habe ein Content-Publishing-Business. Dazu gehören Blogs und YouTube, aber auch Kurse auf der internationalen Kursplattform udemy.com. Das wirklich Spannende dabei ist, dass Lea kein enges Nischenmodell in ihrem Business fährt. Stattdessen hat sie viel ausprobiert, gestartet und wieder was Neues gelernt. Und am Ende gibt es doch einen roten Faden in ihrem Business. Ihre Kurse auf Udemy haben zum Teil Bestseller-Status und ihr YouTube-Kanal, die Online-Toolkiste, liegt bei aktuell 18.000 Abonnenten. Außerdem beschäftigt sich Lea als Content-Macherin auch intensiv mit der praktischen Nutzung von künstlicher Intelligenz in ihrem Business. Ein weiterer wichtiger Grund für das heutige Interview. Und nach dem Interview gibt es auch nochmal einige bemerkenswerte Shownotes für dich. So, jetzt habe ich aber genug rumgelabert und lass uns endlich in das Gespräch mit Lea gehen. Ich begrüße Lea Giltjes am Mikrofon. Was ich sehr spannend bei Lea finde, dass sie nicht den üblichen Business-Ratschlag folgt, eine spitze Nische zu suchen und sich auf ein Thema möglichst über viele Jahre zu konzentrieren und ausschließlich etwas zu diesem Thema zu machen. Also sie macht genau das Gegenteil, ist also vielseitig interessiert. Trotzdem ist sie auch, so erscheint es mir zumindest, sehr produktiv. Sie hat einen YouTube-Kanal mit ziemlich vielen Videos, auch langen Videos. Ihr Thema ist da die Toolkiste. Da wirst du mit Sicherheit ja gleich was zu erzählen, was es damit auf sich hat. Aber du hast auch hier und da Freelancing betrieben, Beratung gemacht. Heute habe ich noch gehört, du hast auch Affiliate-Marketing häufiger gemacht. Und du interessierst dich auch stark für KI und hast ja auch mehrere KI-Kurse, aber auch noch andere Kurse auf der Kursplattform udemy.com. Bist du 2017 in die Selbstständigkeit gestartet oder wie hat das Ganze begonnen?
Also ich war 2017, damals, als das so alles angefangen hat, tatsächlich noch im Studium. Also ich habe BWL studiert und war dann noch so in den letzten Zügen eigentlich von meinem Bachelorstudium und wusste aber eigentlich schon, ich will nicht den klassischen Weg gehen, der sich an so ein BWL-Studium häufig anschließt. Also ich, keine Ahnung, ich gehe irgendwie in eine Agentur oder gehe in irgendein Unternehmen und arbeite dann da halt im Marketing oder so. Das wäre ja so irgendwie das Klassische gewesen. Da wusste ich schon, das will ich auf gar keinen Fall. Gar nicht so sehr wegen dem Inhaltlichen, sondern einfach, weil ich wusste, dieses typische 40-Stunden-Woche im Büro angestellt sein, nein, danke. Also die Erfahrung hatte ich schon gemacht und dann habe ich gesagt, nee, das ist nicht meins. So, und dann war aber ja klar, okay, dann brauche ich halt irgendeine Alternative. So, und die Alternative hätte dann irgendwie einfach ein Master sein können, um mal zu gucken, okay, was mache ich denn? Aber da habe ich gesagt, nee, ich setze jetzt mal so ein bisschen alles auf eine Karte und ich möchte mich gern selbstständig machen. So, das war so das Einzige, wo ich mich irgendwie gesehen habe. Also der Plan war da und dann kam zum Glück auch irgendwie eine Idee, mit was das starten könnte. Und das war dann eben dieses Projekt, wo es dann ums Thema Bullet Journaling ging. Also das war dann ein Blog damals tatsächlich, so haben wir gestartet. Also wenn ich wir sage in dem Fall, dann meine ich eine Freundin damals und mich. Wir haben das dann zu zweit gemacht. Und wir haben dann erstmal angefangen, wirklich einfach übers Thema Bullet Journaling zu bloggen. Also Bullet Journaling, falls es irgendwie jetzt kein Begriff ist, so, das ist einfach eine...
Genau, kannst du mal kurz erklären, was das ist?
Genau, so eine bestimmte Methode eigentlich im Prinzip, wie man sein Notizbuch führen und gestalten kann. Also es gibt so ein paar Grundprinzipien, so wie man hat einfach ein leeres Notizbuch. Und wie kann ich das quasi nutzen, um halt mich zum einen so ein bisschen zu sortieren, also wirklich To-Dos zu organisieren und so, gleichzeitig aber auch so ein bisschen wirklich Ja, um einfach so ein bisschen Ballast loszulassen, sage ich mal. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund, ne? Und das hat sich so ein bisschen entwickelt. Damals, 2017, war das in den USA schon sehr groß und sehr verbreitet.
Ihr habt jetzt aber nicht vorher eine Nischenrecherche gemacht. Also das machen ja manche Leute auch. Ah, in den USA ist das jetzt ein Riesenthema. In Deutschland gibt es dazu fast noch nichts. Lass uns doch einen Blog starten zu dem Thema. Scheint irgendwie Potenzial zu haben. Also ihr hattet wirklich Bock auf das Thema und habt das eher so gestartet oder wie würdest du das beschreiben?
Genau, also es war so ein bisschen, ja, was heißt eine Mischung? Also wir haben keine Recherche gemacht von wegen, okay, was für ein Thema könnte es sein? Ich hatte vorher schon so ein bisschen gehört von diesem Geschäftsmodell mit einem Blog als Basis, sage ich mal, und darüber dann Reichweite aufbauen, dann eben zum Beispiel Affiliate-Marketing machen, vielleicht auch eigene Produkte verkaufen und habe mir schon gedacht, okay, dieses Schreiben und Affiliate-Marketing, so das könnte mir Spaß machen. So, das war so eine These, die ich irgendwie für mich aufgestellt habe. Und dann ist es aber so gewesen, dass wir beide eben auch selber einen Bullet Journal geführt haben, schon länger auch zu dem Zeitpunkt, und dann gesagt haben, hey, komm, das könnte doch cool sein, lass das einfach mal ausprobieren.
Warum ist das im Business spannend, Bullet Journal zu machen? Also was ist da der Business-Aspekt? Gibt es da einen?
Also ich glaube, dass generell so dieses Kreative und ja, also ist einfach ein Hobby für viele Leute. So, und durchaus auch ein Hobby, wo Leute ja dann auch viel Geld für ausgeben, so. Und also ich glaube, wir hätten da auch so rein, was das Business angeht, also wir haben ja super viel ausprobiert, wir hatten irgendwie Memberships und einen Online-Kurs haben wir auch probiert und wir haben so Templates, so Vorlagen also verkauft in unserem Shop und so, und das lief schon auch ganz gut. Wir haben auch ein Buch geschrieben, also wir haben einiges da gemacht.
Okay.
Es waren dann am Ende mehr so die äußeren Umstände, die irgendwie dazu geführt haben, dass ja, das Projekt dann irgendwann nicht mehr weiterging so. Also ich bin dann auf Weltreise gegangen und Theresa hat angefangen, also ist dann in eine Festanstellung gegangen, und so hat es sich alles so ein bisschen dann irgendwie auseinanderentwickelt, und deswegen haben wir das dann irgendwie, also ist alles noch online, man kann sich das alles noch angucken, aber es passiert halt nichts mehr jetzt seit ein paar Jahren, genau. Aber das grundsätzlich gab es da schon einige Möglichkeiten, um da auch also monetär was rauszuholen, ja.
Was war denn dann für dich der nächste Schritt? Du hast gerade gesagt, du bist auf Weltreise gegangen. Was hast du genau gemacht? Wie lange warst du unterwegs?
Ja, gar nicht so lange, weil zufälligerweise war das dann Anfang 2020, und wie wir ja alle wissen, war dann irgendwann nichts mehr mit Reisen
Stimmt.
2020, deswegen war ich sehr schnell wieder in Deutschland. Es hatte sich aber tatsächlich schon vorher ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt, weil also ich einfach bei der Arbeit an Punkt Kariert, also an diesem Bullet Journal Blog, gemerkt habe, was mir eigentlich noch Spaß macht und was ich, glaube ich, auch gut kann. Also so Schreiben zum Beispiel, aber generell dieses ganze Marketing-Thema von oder also Content Marketing, ne, wir schreiben irgendwie, wir haben diesen Blog, wir machen da Suchmaschinenoptimierung, wir haben eine riesen Reichweite, wir holen die Leute in unsere E-Mail-Liste, wir verkaufen über E-Mail-Marketing, so diese ganzen Marketing-Aspekte, da habe ich gemerkt, das macht mir ultra viel Spaß, und ich glaube, ich kann das auch ganz gut, war so mein Gedanke. Also das war so, hat sich irgendwie so dadurch entwickelt, und ich habe einfach gemerkt, das Thema Tools ist einfach was, das mir unfassbar viel Spaß macht. Also ich habe das geliebt, wenn ich gemerkt habe, boah, für unsere Webseite können wir jetzt da irgendwie mit dem und dem Tool noch so was Neues machen, und das ist dann vielleicht cooler. So, ich habe das geliebt, mich da so einzuarbeiten einfach und wirklich mich da richtig drin zu verlieren. Also ich kann da Stunden mit verbringen, dann irgendwie so neue Möglichkeiten auszuprobieren, zu gucken, okay, wie kann ich das jetzt für mein Business einsetzen? So, also, und so hat sich dann ergeben, dass ich 2019 tatsächlich schon im März, glaube ich, Ende März, habe ich dann eben das erste Video auf dem YouTube-Kanal veröffentlicht, den du gerade schon angesprochen hast. Das, was jetzt mittlerweile heute die Toolkiste ist.
Genau.
Damals den Kanal, den habe ich noch unter meinem eigenen Namen gestartet. Das hat sich dann aber eben in diese, ja, diese selbstständige Marke, sage ich mal, weiterentwickelt.
Also mal ein Beispiel zu dem. Ich habe mir das neulich tatsächlich über dein Erklärvideo nochmal angeguckt. Da war es Brevo. Das ist ja für Newsletter schreiben, wenn man jetzt nicht Active Campaign nehmen will. Das wäre jetzt mal so ein Beispiel, ja. Also die Toolkiste, wenn ich jetzt ein Tool nehme, sagen wir mal, ich wollte ein Newsletter machen als selbstständige Person. Und dir macht das dann richtig Spaß, also so ein Tool auszuprobieren und das auch anderen Menschen zu erklären. Oder was ist da so deine Motivation dabei?
Genau, also es ist tatsächlich vor allem dieses, also mir macht es einfach mega Spaß, mich da so reinzuarbeiten. So, wenn ich dann auch sehe, ah, okay, ich, keine Ahnung, suche jetzt irgendwie die und die Funktion, oder ich nutze vielleicht gerade schon ein anderes Tool, aber das ist mir viel zu teuer. So, dann was sind denn Alternativen? So, also mir macht es mega Spaß, mich da reinzuarbeiten. Und wie ich dann so ein bisschen durch diesen YouTube-Kanal festgestellt habe, macht es mir auch mega Spaß, das zu erklären. So, also das ist so, ergänzt sich dann irgendwie ganz gut. Also das wusste ich natürlich vorher nicht, das musste ich dann erst ausprobieren, aber jetzt nach ziemlich genau 6 Jahren, die ich das jetzt mache bei YouTube, kann ich sagen, ja, das macht mir auch einfach mega Spaß.
Was mich dabei noch interessiert, so einen YouTube-Kanal aufzubauen und regelmäßig auch längere Videos zu machen, ist ja richtig viel Arbeit. Wie sieht das denn so aus mit deinem Rhythmus dabei? Veröffentlichst du, weiß ich nicht, alle 14 Tage ein längeres Erklärvideo auf YouTube? Also wie sieht das aus?
Also da hat es verschiedene Entwicklungen gegeben in den letzten 6 Jahren, die ich das jetzt mache. Also 2019, als ich angefangen habe, war es noch relativ unregelmäßig, einfach weil ja währenddessen auch noch Punkt-Karriere lief. Das heißt, ich hatte irgendwie das. Plus ich hatte noch, also ich musste ja auch noch irgendwie Geld verdienen am Anfang. Ne? Das war jetzt nicht von Anfang an so, dass ich gesagt habe, okay, davon kann ich jetzt irgendwie easy leben. Das heißt, ich hatte noch irgendwie so ein bisschen Nebenjob, hatte noch Punkt-Karriere und diesen YouTube-Kanal. Das war dann eher so relativ weit hinten auf der Prioritätenliste. Das heißt, ich habe einfach immer mal wieder so, ja, quasi Batch produziert. Also ich habe gesagt, okay, jetzt nehme ich mir irgendwie heute und morgen und erstelle jetzt irgendwie 6, 7, 8 Videos. Die kann ich dann einfach der Reihe nach veröffentlichen. Und dann gab es aber auch mal längere Pausen. So. Und dann 2020, als dann Punkt-Karriere einfach durch die Reise und durch viele andere Faktoren eher so in den Hintergrund geraten ist, habe ich dann gesagt, okay, jetzt kann ich mich ein bisschen mehr auf den Kanal noch fokussieren. Dann hatte ich auch schon keinen Nebenjob mehr. Also den habe ich Mitte 2019 gekündigt und war dann wirklich voll selbstständig. Das heißt, ich hatte einfach auch ein bisschen mehr Zeit zur Verfügung und habe dann 2020 und ich glaube vielleicht auch sogar noch ein bisschen was von 2021, da habe ich dann tatsächlich 2 Videos pro Woche veröffentlicht.
Der nächste Einwand ist ja der, den hört man auch häufiger. Hau nicht Sachen raus, die du später monetarisieren willst. Also im Content-Marketing, da du eh ja die ganze Zeit Content machst, die Frage immer, welcher Content ist der, für den ich Geld verlangen sollte? Was sagst du denn zu diesem Einwand?
Ja, das ist immer so ein bisschen, ich glaube, das ist so die Frage, die schon seit Jahren, wahrscheinlich schon seit ich angefangen habe mit Online, die irgendwie alle Leute so ein bisschen umtreibt. Was kann ich kostenlos rausgeben? Wofür nehme ich eher Geld und so? Und ich finde, da kann man keine pauschale Antwort drauf geben. Ich würde auch sagen, es verschiebt sich jetzt aktuell so ein bisschen, durchaus auch durch KI, weil KI einfach dafür sorgt, dass halt noch viel mehr Wissen viel leichter zugänglich ist. So, also wenn ich irgendwie jetzt eine Frage zu irgendwas habe, dann stelle ich die ChatGPT oder mache irgendwie mit Perplexity eine Recherche und dann kriege ich relativ schnell meine Antwort. So, das heißt, einfach nur Wissen zu verkaufen, wird, glaube ich, immer schlechter funktionieren, weil es immer zugänglicher wird, noch leichter zugänglich. Das heißt, am Ende das, was halt wirklich die Leute überzeugt, dann auch Geld zu investieren bei jetzt einer bestimmten Person, ist einfach auch ganz viel Persönlichkeit. Ja, habe ich das Gefühl, dass die Person mir Sachen gut erklären kann? So, finde ich die sympathisch? Kann ich dir irgendwie gut folgen? So, und das kann man natürlich in längeren, gerade in Videos kann man das eh schon gut rüberbringen und aber natürlich vor allem auch in längeren Videos. So, und wenn eine Person wirklich 40, 50 Minuten mit mir in einem Video verbringt und dann merkt, ah krass, das hat mir jetzt aber richtig geholfen und ich finde vielleicht die Person auch noch sympathisch, dann bin ich ja viel eher auch gewillt, dann da Geld auszugeben für jetzt vielleicht nicht akut in dem Moment, aber vielleicht dann halt irgendwie zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ich merke, ach ja, stimmt, das war doch die hat mir doch schon mal so gut geholfen, dann kaufe ich jetzt ihren Kurs.
Was mir noch auffällt bei deinem YouTube-Kanal, das ist wahrscheinlich dann auch nicht so strategisch, das wirkt dann immer nur wahrscheinlich so auf Außenstehende. Es gibt ja schon ein Muster zwischen den Themen auf YouTube, teilweise jedenfalls, und den Kursen auf Udemy. Ja, also du hast dann mehrere Videos, meinetwegen zu ChatGPT, mehrere Videos zu Midjourney, auch längere Sachen. Die sind dann auch auf deinem Blog, wahrscheinlich auch dein Newsletter kenne ich nicht, habe den nicht abonniert, aber wahrscheinlich gibt es da ja auch noch Hinweise in deinem Newsletter. Ist das so, dass du dann erstmal rumprobiert hast, sag ich mal, auf YouTube? Du hast das ja gerade ein bisschen schon angedeutet. Das Thema interessiert die Leute anscheinend wirklich. Da mache ich jetzt mal eine Serie zu und da gibt es auch noch nicht so viel zu. Wie ist da das Zusammenspiel?
Auch da gibt es tatsächlich nicht den einen Weg bei mir. Also bei manchen Themen ging es in die eine Richtung und bei manchen kam es aus der anderen. Also nochmal dieses Beispiel Elementor, da habe ich ja ganz früh, wie gesagt, schon Videos zu gemacht und das sind auch Videos, die werden nach wie vor, auch wenn die jetzt echt schon einige Jahre alt sind, die werden immer noch gefunden über die YouTube-Suche und werden angeschaut und das war so ein Beispiel jetzt, wo ich gesagt habe, okay, da habe ich hier bei YouTube diese riesengroße Nachfrage, dann mache ich doch dazu mal einen Kurs, so, also das war so dieser Weg. Und dann aber zum Beispiel diese KI-Themen, da ging es tatsächlich eher andersrum, weil als KI so aufkam, war ich ja schon bei Udemy unterwegs und hatte schon einige Kurse online und habe dann gemerkt, ach krass, auf der Plattform sind auch diese KI-Themen wie zum Beispiel ChatGPT oder Midjourney, die sind einfach gerade sehr nachgefragt. Ich arbeite ja auch damit, ey, dann mache ich jetzt einfach mal schnell einen Kurs dazu und nehme so ein bisschen diesen Hype dazu mit.
Also du hast ja relativ viele Leute, die deine Kurse kaufen auf der Plattform. Und würdest du sagen, das hat auch was mit deinem YouTube-Kanal und deinem Newsletter zu tun? Oder würdest du sagen, wenn jetzt jemand, sagen wir mal, der wollte jetzt einen KI-Kurs auf Udemy machen, der hat aber nicht viele Newsletter-Abonnenten und auch keinen riesen YouTube-Kanal, wenn der dann, sagen wir mal, ein Tool benutzt, wo es noch nicht so viel auf Deutsch zu gibt, würdest du sagen, das könnte ein Ansatz sein? Oder nee, der Marktplatz ist einfach so voll.
Also schwierig. Ohne eigene Reichweite zu starten ist, glaube ich, da muss man, glaube ich, sehr viel Geduld mitbringen und auch schon damit rechnen, dass es nicht funktioniert. So, also ich glaube, um so einen Kickstart zu haben, ist eine eigene Reichweite super wichtig und super nützlich einfach. Also ich glaube, also ne, mein Elementor-Kurs war der erste, den ich da verkauft habe. Und der hatte nach, ich glaube, nicht mal einer Woche hatte der schon Bestseller-Status, weil ich halt meine ganze eigene Reichweite erstmal da drauf geschickt habe. Die haben den alle gekauft. Dann hat Udemy gemerkt, das ist offensichtlich ein nachgefragter Kurs, dann pushen wir den jetzt auch mal. Und jetzt, wenn die Kurse dann erstmal eine Weile online sind, dann ist es so ein Mix aus meiner eigenen Reichweite, also dass Leute zum Beispiel über YouTube kommen oder über die Webseite und merken, die hat Kurse zu dem Thema, dann kaufe ich mir die jetzt auch, und wirklich Werbung von Udemy selber.
Prinzipiell könntest du ja auch theoretisch viel hochpreisiger anbieten. Schon mal drüber nachgedacht?
Ja, ist lustig, dass du sagst, ob ich da schon mal drüber nachgedacht habe. Ich glaube, zuletzt drüber nachgedacht habe ich da vor 3 Tagen. Also es ist eine Frage, die ich mir regelmäßig stelle.
Sagen wir mal, du würdest jetzt deinen Notion-Kurs, ich glaube, da bist du auch schon länger mit beschäftigt, ja. Den würdest du jetzt, weiß ich nicht, für 1.000 Euro verkaufen und hättest dann noch eine Gruppe dabei. Das ist für dich ein anderes Geschäftsmodell, ja?
Genau, es ist ein anderes Geschäftsmodell, und es ist also, weil Udemy ist halt so ein bisschen dieses, dadurch, dass die auch ganz viel Marketing übernehmen, ist es einfach eine andere Herangehensweise ans Verkaufen. So ein Kurs, wenn du den für 10 bis 20 Euro siehst, da musst du ja nicht lange nachdenken, ob du den jetzt kaufen willst oder nicht. So, ja. Da brauchst du nicht lange, um eine Kaufentscheidung zu treffen. Entweder das Thema
Hemmschwelle ist extrem niedrig.
Genau, entweder das interessiert dich, dann kaufst du es jetzt, oder halt nicht, dann kaufst du es auch nicht. So. Und es ist gut, dass du jetzt gerade meinen Notion-Kurs angesprochen hast, denn ich habe ja die Toolkiste, wo ich eben dieses Udemy-Geschäftsmodell fahre, sage ich jetzt mal. Und jetzt seit letztem Jahr habe ich eben auch noch eine neue Marke, die ich quasi aufbaue, wo es halt um Notion geht. Und da habe ich nämlich genau das. Also da habe ich meinen Kurs, den ich da anbiete, der ist so mittlere dreistelliger Bereich. Ne? Also das ist dann schon eher eine Investition, wenn man drüber nachdenken muss. So. Und es ist eine komplett andere Art von Marketing, wenn du so einen Kurs verkaufst. Also man nennt beides Online-Kurse, aber eigentlich ist es was komplett anderes.
Kommen wir jetzt mal noch auf ein Thema zu sprechen, was ich natürlich ganz besonders spannend finde. Und das ist, wie es ja mit KI bei dir in deinem Business aussieht. Ne? Es gibt wahnsinnig viele Tools mittlerweile. Man kann damit wahnsinnig viel machen und sich auch Zeit sparen. Und das Argument ist ja immer jetzt gerade so Effektivität, Effizienz. Du kannst 10-mal mehr Content erstellen, zum Beispiel mit ChatGPT oder mit Midjourney tolle Bilder kreieren. Aber was bringt dir das jetzt wirklich in deinem Business?
Das ist eine spannende Frage und ein spannendes Thema, einfach mal drüber zu sprechen. Weil es gibt diese zig verschiedenen Tools so. Und am Ende ist aber ja die Frage, was davon klingt einfach nur cool und was davon hilft mir jetzt wirklich in meinem Arbeitsalltag. So. Und ich habe für mich festgestellt, ich brauche überhaupt keine fancy Tools. Ich brauche einen KI-Chatbot und manchmal brauche ich auch noch Midjourney. Aber im Großen und Ganzen reicht mir das eigentlich. Ich arbeite hauptsächlich aktuell mit Claude tatsächlich auch, einfach weil ich finde, dass das bessere Texte schreibt als ChatGPT. Habe aber auch noch ein ChatGPT Plus Abo, also das benutze ich schon auch noch so und habe da so ein paar GPTs, die ich hin und wieder benutze. Also das sind so die beiden Sachen eigentlich. Im Endeffekt würde aber auch einer von beiden reichen. Dann ist es bei mir tatsächlich so, dass nämlich diese generative KI hauptsächlich als so ein bisschen Sparring-Partner benutze. So, weil ich bin halt nun mal solo selbstständig, ich arbeite komplett alleine. Und da ist es einfach richtig gut, wenn man mal so Ideen brainstormen kann. Ja, und dann habe ich jetzt zum Beispiel für dieses Notion-Projekt habe ich halt ein Project angelegt in Claude, wo alle Informationen zu diesem Business-Projekt drin sind, alle Hintergrundinfos, Zielgruppe, Alleinstellungsmerkmal.
Das also ist komplettes Notion-Projekt.
Genau, alle wichtigen Informationen, die da halt für relevant sind. Und dann habe ich da also wie so meinen Assistenten, wo ich jetzt sagen kann, okay, heute schreiben wir jetzt eine Landingpage zu, das ist das Freebie zum Beispiel, ne, lass mal jetzt den Text dazu schreiben oder hier will ich jetzt eine Werbeanzeige für texten oder nächste Woche mache ich ein Webinar. So, wie kann ich irgendwie, ne, lass mal das Konzept gemeinsam erarbeiten. So, das sind meine Ideen. So, und dann machen wir das halt irgendwie zusammen. Also es ist wirklich wie so ein Assistent irgendwie in meinem Arbeitsalltag, wo ich einfach so ein bisschen gedankenlos werden kann. Ich habe es tatsächlich auch so eingestellt jetzt in diesem Projekt. Also ich habe in die Anweisungen habe ich reingeschrieben, dass am Ende von jeder Antwort sollen immer noch 3 Rückfragen gestellt werden, die das Ganze irgendwie weiterführen oder vertiefen. Das heißt, ich kriege immer die Antwort quasi auf das, was ich gesagt habe, oder ne, die Aufgabe wird quasi ausgeführt. Und dann kommt nochmal so eine Frage wie, hey, sollen wir das nochmal detaillierter machen? Was hältst du davon? So, also es ist wirklich wie so ein Austausch einfach. Und da muss ich wirklich sagen, das ist das eine Entscheidende, wo ich wirklich sage, in meinem Arbeitsalltag ist es das, was mir weiterhilft. Und das hat so ein bisschen ja die Art, wie ich arbeite, eigentlich auch total verändert, weil wirklich bei fast allem, was ich mache, ist erstmal mein erster Schritt hin zu diesem Projekt, ne, und zu dieser KI. Dann wird erstmal so ein bisschen gebrainstormt, hin und her Ideen überlegt. Und am Ende habe ich halt mein Ergebnis. So. Und das, manchmal frage ich mich wirklich, wie habe ich das eigentlich vorher gemacht?
Abschließende Frage, was würdest du denn Selbstständigen empfehlen, die jetzt mit KI starten? Ich weiß, da gibt es nicht immer eine Herangehensweise, aber man kann sich ja da sehr stark auch drin verlieren, weil es ja mittlerweile schon sehr viele Tools auch gibt. Gibt es da so eine Empfehlung? Was würdest du dazu sagen?
Also ich würde wirklich immer gucken, wie kann ich halt einfach so ein Chatbot erstmal nutzen, um mir so ein paar Dinge zu erleichtern. Und da so ein bisschen diesen KI-First-Gedanken zu haben, erstmal immer zu gucken, okay, ich will jetzt hier die und die Aufgabe machen, was davon könnte denn irgendwie KI zum Beispiel übernehmen? So. Und da kann man ja einfach mal, ne, wenn man so einen Arbeitstag sich irgendwie anguckt, dass man einfach guckt, okay, was habe ich denn für Aufgaben gemacht? Und was sind denn so Sachen, wo ich einfach mal ausprobieren könnte, ob KI das vielleicht schneller oder vielleicht sogar fehlerfreier irgendwie machen kann oder so, dass man sich so erstmal so ein bisschen rantastet. Und da würde ich jetzt gar nicht direkt nach dem ultimativen Tool suchen, weil ganz viele Sachen kann man zumindest für den Anfang auf jeden Fall auch erstmal mit ChatGPT oder Claude, also einfach mit so einem Chatbot machen.
Die Shownotes zum Interview mit Lea, das hatte ich dir am Ende dieser Podcast-Episode noch versprochen. Und erstmal vorweg, du musst dir das jetzt nicht merken, weil es gibt ja noch den Infotext zu dieser Folge und da habe ich natürlich die Shownotes auch direkt ergänzt. Also zum Einstieg würde ich dir erstmal die Online-Toolkiste Website von Lea empfehlen. Die findest du unter der Adresse www.online-toolkiste.de. Und speziell, wenn du wissen willst, wie man Content Marketing oder auch dein Business mithilfe von solchen KI-Tools wie unter anderem ChatGPT und Midjourney nach vorne bringt, dann kann ich dir auch den zusätzlichen Toolkiste YouTube-Kanal von Lea empfehlen. Den findest du, indem du einfach auf YouTube nach Toolkiste KI suchst. Und schließlich gibt es auch noch den Link zu ihrem Notion-Projekt. Und das heißt systemundflow.de, also www.systemundflow.de. Damit wären wir auch schon wieder am Ende von Abenteuer Digitale Zukunft angelangt. Die nächste Folge von meinem Podcast erscheint am Donnerstag, den 3. April 2025 um 18 Uhr. Und ich freue mich natürlich, wenn du wieder dabei bist. Dein Markus Klug, der KI-Copy-Detektiv an deiner Seite.